Wir wollen zusammen diese Wanderung beginnen mit dem Bibeltext 2. Mose 20, 1 bis 17. Und Gott redete alle diese Worte. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft geführt habe. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was oben im Himmel noch unten, von dem, was unten auf der Erde ist, noch von dem, was im Wasser unter der Erde ist. Bete sie nicht an, diene ihnen nicht, denn ich, der Herr, dein Gott, bin mit dir. Ein eifernder Gott, der die Missetat der Väter heimsucht, bis ins dritte und vierte Glied an den Kindern derer, die mich hassen. Aber Barmherzigkeit erweist an vielen Tausenden, die mich lieben und meine Gebote halten. Du sollst den Namen des Herrn deines Gottes nicht missbrauchen, denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht. Gedenke des Sabbattages, dass du ihn heiligest, 6 Tage lang sollst du arbeiten und alle deine Werke tun, aber am 7. Tage ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes. Da sollst du keine Arbeit tun, auch nicht dein Sohn, deine Tochter, dein Knecht, deine Magd, dein Vieh, auch nicht dein Fremdling, der in deiner Stadt lebt. Denn in 7 Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht. Bitte? Halt, am 6. Tag, halt falsch. Denn am 6. Tag hat der Herr Himmel und Erde gemacht, das Meer und alles, was darinnen ist, und ruhte am 7. Tag. Darum segnet der Herr den Sabbattag und heiligte ihn. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, auf dass du lange lebst in dem Lande, das dir der Herr, dein Gott, geben wird. Du sollst nicht töten. Du sollst nicht Ehe brechen. Du sollst nicht stehlen. Du sollst nicht falsches Zeugnis reden wider deinen Nächsten. Du sollst nicht begehren deines nächsten Haus. Du sollst nicht begehren deines nächsten Frau, Knecht, Magd, Rind, Esel und alles, was dein Nächster hat. Herr, gib Licht von oben über diesem gewaltigen Wort. Amen. Ja, es ist ein ungeheuerliches Wort, aber wir wollen erst einmal den Berg betrachten, bevor wir nachher in die Offenbarung, die wir hier erleben, ein Stück weit uns hineintasten. Wir wüssten von Gott nichts, aber auch gar nichts, wenn er sich nicht offenbart hätte und immer wieder offenbart. Ein Abraham hätte im Traum nicht daran gedacht, aus seiner Heimatstadt wegzugehen, und Gott greift ihn heraus. Ein Mose wehrt sich mit Händen und Füßen gegen den Auftrag, bis er kapituliert. Und so sehen wir es immer wieder. Gott greift hinein in Zeit und Raum und holt sich dort seine Leute wider Willen. Jeremia sagt, nein, geht gar nicht, ich bin zu jung, was soll ich denen sagen? Und, man könnte jetzt noch eine lange Liste anführen. Was ist das für ein gewaltiger Berg? Dort fängt es eigentlich an, wie Gott sich in einer Weise offenbart, wie er es bisher nicht getan hat. Bei Noah haben wir auch einen 7-fachen Segen, den die Juden heute noch haben und kennen. Wir haben es ein klein wenig durchgesprochen. Wir merken, wir können die Fülle dieser ganzen Informationen immer nur ein klein wenig nennen und müssen eigentlich dann, wenn wir uns auf das Ziel gesetzt haben, diese Berge ein wenig anzuschauen, hüpfen wir quasi von Gipfel zu Gipfel. Mehr geht gar nicht. Wir müssten eigentlich auch die 10 Gebote einmal in einer Bibelwoche richtig durchsprechen. Da ist so viel drin, dass wir da gar nicht durchkommen. Ja, ihr merkt es ja auch. Die Einteilung dieser 10 Gebote ist auch ganz unterschiedlich. Die reformierten Lutheraner haben unterschiedliche Einteilungen, aber das ist jetzt nicht das Thema. Jebel Musa, Berg des Mose auf Arabisch. Und hier haben wir diese südliche Kappe dieses mächtigen Gebirges Horeb als Offenbarungsstätte Gottes seinem Volk, nur seinem Volk, später auch für alle anderen. ja, kommt denn von diesem Berg des Gesetzes, wenn wir das einfach mal im Vorfeld schon fragen, Hilfe? Wir haben ja Psalm 121 gehabt, so als Einleitungssatz. Meine Hilfe kommt von dem Herrn. Meine Augen schauen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Kommt denn von diesem Sinai-Berg Hilfe? Kommt da nicht viel mehr Schrecken, Furcht, Angst? Wir werden gleich sehen, wie sich Gott dort offenbart. Ja? Und trotzdem ist es so geschehen, dass auch durch die Gesetzesoffenbarung uns eine große Hilfe zuteil wird. Wie sieht dieses ganze Felsmassiv aus? 2.500 Meter circa hoch. Es ist ein großes Plateau, ungefähr 18 Quadratkilometer groß, ja, im Durchmesser. Also wir haben ein gewaltiges Massiv, was sich dort auf der Insel Sinai erhebt. Es gibt jetzt auch, wie soll ich sagen, Theorien, dass dieses Sinai ganz woanders liegt, nämlich in der anderen Seite dieses Roten Meeres. Aber die, ja, wie soll ich sagen, auch die Frommen haben eigentlich gesehen, dass das keinen rechten Anhalt hat. Also können wir schon sagen, dass der Sinai dort auf der, dass dieser Horeb auf der Sinai-Halbinsel verortet ist. Hier zeigt sich, ja, ist der Schauplatz eigentlich einer gewaltigen Theophanie, einer Gottesoffenbarung. Hier hat er sich ja in einer Weise dem Volk Israel gezeigt, wie wir es bisher nicht gehabt haben. Hier hat er sein ewig gültiges Gesetz den Menschen, erst einmal Israel, dann aber auch der gesamten Menschheit kundgetan und damit letztendlich dieser Welt seinen unverrückbaren Willen deutlich gemacht. Keine andere Religion hat in dieser Weise Offenbarungsgegenstände, Offenbarungsworte, ja, die in solch einer gewaltigen Art und Weise letztendlich das Leben auch der Einzelnen bestimmt. Und diese Offenbarung dort auf dem Horeb scheint am Anfang nicht unbedingt zum Heil, sondern eher zur Strafe zu sein. Ja, wenn man sieht, wie auf dem Ararat, da klingt ja gar keine Stimme richtig, aber hier auf diesem Sinai erklingt diese Stimme mit Donner, Blitz, Hagel, Sturm und allem, was man sich so vorstellen kann. Ja, das ist etwas ganz anderes. Und jetzt kommt hier dieser Bund, den Gott mit seinen Leuten schließt. Welche Bundesschlüsse kennen wir denn noch? Fragezeichen. Immer ein bisschen fragen und antworten. Wo haben wir den ersten Bund? Noah. Bundeszeichen? Der Bogen. Zweiter Bund? Abraham. Bundeszeichen? Beschneidung. 1. Mose 17, das Siegel letztendlich auf diesem ganzen Bund. Hier kommt uns jetzt der dritte Bund entgegen. Welches Bundeszeichen haben wir hier? Ganz einfach, die Gesetzestafel. Das ist das Bundeszeichen. Wo finden wir noch die Gesetzestafel? In der Bundeslade. Also sehen wir, welches Gewicht, ja, Gott schon da hineinlegt, dass diese 10 Worte, ja, diesen Bund letztendlich dort in dieser Bundeslade dann aufgehoben wird, ja, die ja für niemanden irgendwo zugänglich war. Welche Bünde haben wir noch? Der vierte Bund ist der Bund mit David, der Königsbund. Psalm 86 steht da was, ich habe mit David meinen Bund geschlossen. Der Thron ist da das Bundeszeichen und dann das letzte Bund, der letzte Bund, der neue, mit dem Blut Jesu. Ja, das ist der ewig gültige neue Bund, auf den wir jetzt letztendlich zurückschauen und der uns bestimmt. Also sehen wir, haben wir schon ein bisschen kleinen Ausflug, einen kleinen Exkurs gemacht. Und in erster Linie haben wir jetzt diesen Bund einmal für das Volk Israel. Sie sind ja am Anfang ihrer 40-jährigen Wüstenwanderung. Es waren nicht 40 Jahre vorgesehen. Aber es hat sich einfach so ergeben, dass die gesamte Mannschaft niedergemacht wurde, die dort im Land war. Von den 12 Kundschaftern waren lediglich 2, die gesagt haben, klar sehen wir die Riesen. Aber wir können, weil Gott gesagt hat, das. Und alle anderen waren so ein bisschen politisch unterwegs und haben gesagt, ach ja, also eigentlich können wir schon, aber nee, das ist viel zu gefährlich und wir sehen ja auch und bla bla und blub, ja. Und nachher, wo sie... Ja. Nee, das war nicht. Also zu viert wollten, also die wollten nachher die 4, Aaron, Mose und die 2, Josef und Kaleb und Josua, dann letztendlich liquidieren, nicht? Das ist also, nicht? Also das war kein, wie soll ich sagen, am Märchen. Und das hat ihnen die 40 Jahre Sonderurlaub gegeben. Muss man ja mal sehen, wie eng Gott das auch sieht, ja? Und jetzt kommt dieser Gott mit diesem heiligen Schmuck, den er angelegt hat, all diese ganzen Dinge, wir werden gleich noch ein wenig über seine Ankunft reden, zeigen ja nichts anderes als die Heiligkeit Gottes, mit der er sich jetzt diesem Volk, das er auserwählt hat und für sich abgesondert hat. Heiligen heißt immer absondern für Gott. Also wenn wir als Heilige genannt werden, dann ist das nicht, wie soll ich sagen, mit dem Heiligenschein unterm Arm oder hier irgendwo hinten dran, ja, hinterm Kopf, sondern wir sind ausgesondert für Jesus. Wir sind, ja, aus der Welt ausgesondert für Jesus, um den Dienst, für den er uns einsetzen möchte, zu vollbringen. Und es ist ja bezeichnend, ich möchte noch ganz kurz zitieren, er hat ja Gott letztendlich auch seinen Plan ein Stück weit vergegenwärtigt, auch den Bund, den er mit ihnen machen will, lässt er nicht irgendwie aus dem Niemandsland kommen, sondern er unterstützt eigentlich das, was jetzt kommt. Ihr habt gesehen, was ich den Ägyptern getan habe, wie ich euch auf Adlersflügeln getragen habe, um euch zu mir zu bringen. Das heißt, wenn jetzt dieses große Ereignis des Sinai hier vonstatten geht, dann will Gott in dieser Sukzession, in dieser Fortführung seiner seelsorgerlichen und seiner beschenkenden Art dem Volk Israel weitermachen. Er hat sie aus der Knechtschaft herausgeführt und jetzt sind sie dort an dem Punkt angelangt, wo Gott sie weiter beschenken möchte. Das Gesetz, was er ihnen gibt, ist nicht unbedingt. Wir sehen es ja immer wieder so als Druckmittel von oben runter. Ja, das ist aber nicht gemeint. Wir kommen nachher noch ein klein wenig drauf. Es ist ein Angebot. Ein Angebot, was er ihnen macht zum Leben. Um ihnen überhaupt ein Stück weit Lebensqualität und Möglichkeit des Überlebens zu geben. Die 10 Gebote sind ja nichts anderes als eine Handreichung. Wer im Hebräischen das liest, wird lesen, du wirst den Gott, du wirst nicht lieben, du wirst nicht lügen, weil ich der Herr bin. Hier steht immer dieses Tetragramm, Jehova, J-H-W-H-E. Spricht kein Jude aus und wir brauchen es auch nicht. Es gibt auch die Vokalisation erst seit dem 6. Jahrhundert nach Christus. Und da haben die alle immer vorher gewusst, wie sie das zu lesen haben. Aber mit Patach und diesen ganzen Pünktchen oben und unten, ja, weiß man jetzt auch, damit umzugehen und auch die Vokale hier richtig zu setzen. Das gab es damals noch nicht und deswegen haben sie diesen Namen, diesen Heiligen auch nicht ausgesprochen. Ein erster Punkt, die Offenbarung seiner Ankunft. Die Wichtigkeit dieser Verkündigung erkennen wir eigentlich auch an der ungeheuerlichen Vorbereitung, die Gott hier seinem Kommen letztendlich vorangehen lässt. Wir haben hier ja gewisse Parameter, die wir mal aufzählen können. Zu Moses sagt er, geh hin zu deinem Volk in 3 Tagen. In 3 Tagen will ich kommen. Wir merken auch, wir 3 Tage, nicht die 3 Tage sind bei Jona nicht 3 Tage Reise. Jesus 3 Tage. Ja, und. Die drei Tage haben immer eine besondere Bedeutung. Und was sollen sie in diesen drei Tagen machen? Kartenspielen nicht, Pfeifchen rauchen auch nicht. Heiligt euch. Und wir merken, das ist schon für uns auch ein wichtiger Hinweis. Wie oft gehen wir ins Abendmahl oder es wird auch gereicht und man hetzt hinein. Ist man noch bereit? Früher haben sich die Kirchenväter immer den Samstag und bis zum Abendmahl Zeit genommen, um über ihr Leben nachzudenken, dass sie gereinigt und geheiligt dort ins Abendmahl, in die Gemeinschaft mit Christus hineingehen. Das ist heute völlig abhanden gekommen. Man hat die Adventszeit als Bußzeit gehabt, um sich zu heiligen und zu reinigen auf die Ankunft Christi. Man hat die Passionszeit genommen als eine ganz extreme Zeit des Denkens und Bedenkens des Leidens Jesu Christi. Also sehen wir, dass dieses Heiligt euch nicht unbedingt nur für Israel gilt, sondern auch für uns. Und wir sind oft so dröge und träge, hier unseren Alltag auch stören zu lassen, um der Begegnung mit diesem Herrn ein Stück weit eine Vorbereitung zukommen zu lassen. Reinigt euch, auch die Kleider waschen. Herberger, Valerius Herberger, einer der Hervorragenden aus Pommern, 1670-80, schreibt hierzu: Am ersten Tag Sünde erkennen und beweinen. Eieieiei. Weißt du, was Buße ist? Ich habe es schon mehrfach auch hier von dieser Seite her genannt. Erkennen, bekennen, bereuen, hassen und lassen. Diese fünf. Ich muss, dass ich Sünde bekennen kann, sie überhaupt erstmal erkennen. Und dann muss das Ding auf den Tisch. Und dann muss die Reue darüber auch kommen. Das Hassen ist oft schwierig. Wir kokettieren und liebäugeln oft mit diesen Dingen. Vor allem gedanklicher Natur. Und das Lassen ist das Letzte. Aber dieses Bereuen und Hassen, das führt dazu, dass es wirklich unter die Füße bekommen wird. Und dass Jesus es schenkt, dass wir manche Dinge, und wenn es nur auf Zeit ist, einfach wegbekommen. Es sind ja auch manche, wir kriegen das ja oft alles so toll hin. Nicht nach außen hin, weiße Weste, ja, mit Dasch gewaschen, alles gut, kein Fleck dran, ja. Da können wir also hier mit Krawatte, ist alles gut. Nicht? Und wenn uns Jesus ins Herz hineinleuchtet, und das ist die Speerspitze auch dieses Gesetzes, ja, ins Herz hineinleuchtet, dann können wir doch alle nur heulen. Es ist doch so. Ich bin der Erste, der das Heulen anfängt. Ja, also, Sünde erkennen, bekennen. Zweiter Tag, zu Christus laufen und sich die Vergebung der Sünden holen. Es ist etwas, wo nirgendwo, in keiner anderen Religion oder sonst irgendwo, es gibt, dass Sünde wegkommen kann. Die Psychologen haben leider keine Antwort. Sie haben dann immer nur die Sprüche, ja, du musst dich selber stärken, da gibt es keine Schuld. Und mir kam mal eine Dame nach dem Gottesdienst, wollte ein Gespräch, und sie bekannte ihre Abtreibung, die 30 Jahre zurücklag. Ein Psychologe hat gesagt, also Mensch, da musst du aber ein bisschen hinstehen. Ja, komm, also das ist alles nicht so schlimm. Schon so lange her, Zeit heilt Wunden, nicht, und so. Also ja, muss einfach stark sein. Das ist, ja. Nein, Schuld geht nur dann weg, wenn das Blut Jesu es wegnimmt. Und das ist Realität. Und der dritte Tag, den Vorsatz fassen, Jesus im neuen Leben zu dienen. Soweit Valerius Herberger. Wir erkennen auch die Herrlichkeit, ich habe fünf kleine Punkte dazu, weder Mensch noch Tier durfte in irgendeiner Weise an diesen Horeb ran. Das heißt, dieses Gebiet war absolut heilig. Hätte man sagen können, ja, wir haben eine reine Weste, da kann ich schon mal hin, ja. Nein, nichts. Wir sind so mit Dreck und Blut und mit Sünde befleckt, schon allein durch den Sündenfall. Ja, dass wir diese Nähe Gottes nicht ertragen können. Weder Tier noch Mensch. Hier wird ein Stück weit die Herrlichkeit Jesu deutlich gemacht, ja, dass wir ohne seine Vermittlung und ohne sein Blut nicht in seine Nähe kommen können. Ein drittes, wir erkennen die Herrlichkeit Jesu aus diesen schrecklichen Wunderzeichen. Es steht ja dann da. Da erhob sich am dritten Tage morgens ein Donnern und Blitzen, eine dicke Wolke auf den Berg, ein Ton einer sehr starken Posaune. Also da ging es richtig zur Sache. Da ist jeder Schläfer aufgewacht. Da war jeder putzmunter und jeder stand stramm und hat sich dieses angeschaut. Der ganze Berg Sinai rauchte, bebte. Posaunen, deren Ton immer stärker wurde. Das ist so, wie wenn hier so ein Blaulichtwagen anfährt und man hört ihn schon aus der Ferne. Und wenn er dann immer näher kommt, dann denkt man, wow, jetzt musst du Ohren zuhalten, das drückt. Ja? Und dann rauscht er vorbei und dann bist du dankbar, wow, jetzt geht es wieder weiter. Genau so und noch viel schlimmer. Auch mit den Augen sahen sie es. Blitze, Donner, dicker Rauch, fürchterliches Erdbeben. Also es war alles, was die Naturgewalten irgendwie aufzubieten haben, dort auch versammelt. Starker Platzregen heißt es am Ende. Ein vierter kleiner Punkt, die große Majestät Jesu Christi wird ersichtlich aus der Menge derer, die dort als Diener auftauchen. Wir haben zwei verschiedene Dienergruppen. Einmal die ganz große Schar der Engel. Heißt Apostelgeschichte 7, 53, das Gesetz sei gegeben durch enge Geschäfte. Und der andere Diener war Mose. Und dass dem wahrscheinlich das Herz auch in die Tasche gerutscht ist, kann man sich ausdenken bei diesen Naturereignissen. Ein fünftes Kleines, das die Herrlichkeit Jesu hier letztendlich verdeutlicht, das Gesetz ist am 50. Tage nach dem Auszug aus Ägypten dort gegeben worden. Was ist 50 für eine Zahl?
49 plus 1.
Danke.
7 mal 7 plus 1.
Genau, da haben wir die heilige Zahl 7 mal 7. Und jetzt ist das natürlich auch neutestamentlich gedeutet. Pentakosta, 50 Tage nach der Auferstehung. Ja? Und genau dieses ist auch hier letztendlich. Die 10 Gebote werden an Pfingsten gegeben. Und uns klingelt es jetzt schon, der Heilige Geist, ja, der Führer und Leiter, unser Tröster und unser Beistand, unser Rechtsanwalt, der wird nach 50 Tagen gegeben. Und genau das können wir auch hier vielleicht alttestamentlich ein wenig in diese neutestamentliche Übereinstimmung bringen. Mit dem Gesetz bekommen wir letztendlich den Beistand und Trost, den wir brauchen, damit unser Leben vor Gott nicht kaputt geht. Ob wir das schaffen oder nicht, ist die zweite Frage. Da müssen wir nachher noch drüber reden. Okay, die Offenbarung seiner Person. Ein zweiter Punkt. In majestätischer Weise kommt am dritten Tage der Wille Gottes hier richtig zur Geltung. Die Posaune, eine tiefschwarze Wolke, Blitze, ja, rollender Donner, das sind alles Begleiterscheinungen. Was bewirkt das bei Israel, dem ganzen Volk? Das waren ja nicht nur 15 Leute, die da rumstanden. Das war ein gewaltiges Heer von Menschen. 600.000 sind aus dem Land ausgezogen, ohne Frauen und Kinder. Also da standen Millionen an diesem Horeb und haben dieses Ereignis angeschaut. Und jetzt fing der Berg an zu rauchen. Riesiges Feuer, massives Erdbeben und Erzittern. Also da kriegt man es grausen, da wird man am liebsten wahrscheinlich weggesprungen. Wie gesagt, das kann ich gar nicht aushalten. In welch ungeheuerlicher Weise letztendlich Gott sich hier im Vorfeld, ja, es ist ja alles nur ein Vorgeplänkel jetzt, dort am Sinai offenbart hat. Es ist also eine einzige Aufforderung, wenn wir es jetzt ein wenig deuten wollten, schick dich an, deinem Gott zu begegnen. Jetzt wird's ernst. Jetzt lass diesen Gott schweig und stille, dass du ihm begegnen kannst. Und dann heißt es, ein rauchender Ofen, dieser tote Berg wird auf einmal mit Leben versehen und der Herr fährt im Feuer auf diesen Berg herunter. Das sind keine Mythologien, ihr Lieben, wie das die moderne Theologie uns vielleicht weismachen möchte, sondern das ist alles Tatsachenbericht. Darauf können wir unseren Fuß stellen. Wenn das nur so ein bisschen Geschichtchen wäre, Legende, Mythe, wie auch immer, ja, dann können wir sagen, da kriegt man zwar es draußen, aber komm, lass es gehen. Nein, das ist Tatsache. Und das sind ja gewaltige Zeichen, die in seinem Ankommen uns vorausgehen. Es sind ja alles Diener Gottes. Der Donner, der Blitz, Feuer, Rauch, Sturm, Erdbeben. Das sind Diener, die im Vorfeld dem Volk verdeutlichen und auch ein Stück weit zurufen wollen, fürchte dich nicht und fürchte dich doch. Es ist diese Ambivalenz eigentlich. Dieser Gott ist zu fürchten. Es gibt ja immer wieder diese Ansichten, oh Gott fürchten, nein, wir haben einen Gott der Liebe. Da gibt es nichts mit Furcht. Aber das ist ein unauslöschlicher Eindruck, der Israel letztendlich den Gehorsam abnötigen soll. Ohne Gottesfurcht kein Gehorsam. Ohne Gottesfurcht fürchten wir uns vor der Sünde nicht. Das sind alles diese Konsequenzen. Wenn wir heute eine Kirche haben und vielfach auch ein christliches Volk, die so ein bisschen rumschunkeln wollen, nun, da fürchtet man sich nicht vor dem Ehebruch, da fürchtet man sich nicht vor dem Betrug und vor der Neid, vom Neid dem anderen gegenüber, mit der Ellenbogentaktik, dass man die Obersten aus den Gemeinden herausschiebt, dass man das Gebot, ihr Kinder gehorcht euren Eltern, umdreht, ihr Eltern gehorcht euren Kindern. Das sind alles Erscheinungen, wenn ich Gott nicht fürchte. Gott fürchten, lieben und vertrauen. Das ist die Folge. Und dieser Text gibt ja ein Gewicht und einen Nachdruck auf diese Dinge. Gott selbst steht mit seiner ganzen Gewalt, mit seiner ganzen Stimme, mit seiner ganzen Person auf einmal dort auf diesem Horeb. Und wir haben es ja in der gesamten 40-jährigen Geschichte des Volkes Israel gesehen. Obwohl sie alle dieses Ereignis am Anfang dieser 40 Jahre gesehen haben, haben sie gemurrt, haben sie Mose umbringen wollen, haben sie dies und jenes gemacht, ja, wo man nur sagen kann, Leute, ihr habt es doch gesehen alle. Was ist mit euch? Und das zeigt einfach, wie tief der Sündenfall und der Widerstand in unserem Herzen gegen Gott eigentlich präsent ist. Ja? Und ihr Lieben, wir wollen nicht mit Fingern zeigen auf die, die vielleicht furchtbar gefallen sind in Ehebruch und sexuelle Verirrungen, Diebstahl, Mord und wie auch immer. Wir können Gott auf Knien danken, dass es nicht bei uns auch schon so passiert ist. Wir haben keinen Grund zum Lästern und mit Finger zeigen schon gar nicht. Ich habe das selber in der Schule erlebt, hier, ja, wo ich war, erste Vorsitzende lesbisch geworden. Und da habe ich auch gesagt, das ist schlimm, aber wir wollen nicht mit Fingern zeigen. Danke, Herr, dass wir nicht auch schon so gefallen sind. Und es ist einfach eine große Weisheit nötig, denen nachher auch zurechtzuhelfen, wenn sie sich zurechthelfen lassen wollen. Das ist das andere. Gott redet alle diese Worte. Niemand kann hinterher auf den Gedanken kommen, ach, der Mose, der hat das so ein bisschen fantasiert, der hat da so Visionen gehabt oder sonst irgendwas. Nein, Gott redet ganz persönlich dort von dem Berg. Und auch in diesem Moment ist Mose nicht der große Zampano, sondern der Hörende. Auch er steht mit allen anderen eingereiht dort, auch wenn er nachher hoch auf den Berg hinaufgeht. Aber er steht unten und sieht ganz genauso diese Offenbarung Gottes. Er empfängt das Gebot, ja, aber hier ist er der Hörende. Und das Wunderbare Selbstzeugnis, ich bin der Herr, dein Gott. Das können ja viele sagen, aber er legitimiert es gleich, der dich aus Ägyptenland geführt hat. Und da wussten sie genau, jetzt ist die Sukzession da, da hat er uns herausgeholt. Und hier, das ist der gleiche Gott, mit dem wir es jetzt zu tun haben. Also ist Gott immer auch ein Gott der Geschichte, der sich in der Geschichte offenbart und es weiterführt. Es ist nicht irgendein selbsterdachter Gott, ein Herrscher, den man vielleicht sich ausgedacht hat, sondern er ist im Hebräischen der Retter der Verlorenen, der Befreier der Sklaven, der lebendige Gott, der Allerhöchste, der jetzt seine Maßgaben dem Volk absteckt und sagt, so könnt ihr Gemeinschaft mit mir haben. Nicht wie ihr euch das denkt, sondern wie ich euch das zeige und dann ist es gut. Die Offenbarung, ein drittes seines Willens. Der Kern der Offenbarung ist, das sind die 10 Worte, die 10 Gebote. Das Gesetz wurde zwar Israel für sich gegeben, aber es ist letztendlich darüber hinaus für alle Völker letztendlich eine verbindliche Anordnung. Wie? In zweierlei Hinsicht. Wie kann ich mit meinem Gott wieder klarkommen? Und wie kann ich mit dem Nächsten auskommen? Diese 2 großen Blöcke sind in diesen 10 Worten, in diesen 10 Geboten den Juden gegeben und damit auch der gesamten Menschheit. Und wir sehen, wenn man jetzt einmal schauen würde, 1950 nach dem Krieg waren alle Gesetze, alle 10 Gebote noch in dem Grundgesetz manifestiert. Und dann kam der Paragraph 175 und dann hat man rausgestrichen, Gotteslästerung weggestrichen, Sonntagsheiligung weggestrichen und, bis es jetzt noch, du sollst nicht töten, übrig geblieben ist. Also minimal 10 Geboten Gerüst, was wir jetzt noch in unserer Verfassung und in unseren Gesetzen eigentlich verankert haben. Man müsste einmal schauen, wie sukzessive immer mehr auch nach den 68ern hier diese Gebote Gottes ja einfach degradiert. Brauchen wir nicht mehr, wir wissen es viel besser. Und je mehr weggestrichen wurde, desto katastrophaler gestaltet sich das alles. Ja?
Ja, ich habe das mal so gelernt, das kennt ihr ja bestimmt auch. Nicht nur, du sollst nicht töten, sondern wirklich, du sollst nicht morden.
Morden, ja.
Es gibt ja Tötung, also David ist ja auch ein Schwimmbeauftragter.
Also ich wollte jetzt die inhaltliche Seite, du merkst, wir kommen sonst, lass uns das hinterher nochmal, ja, können wir gerne, das wären jetzt schon die Details, die wir hier haben, da kommen wir sonst, zeitlich nicht rein, gell? Ja, klar. Ich wollte jetzt nur den Rahmen ein Stück weit abschrecken. Und wir haben auch immer diese 3 Gesetzeskategorien. Mit den 10 Geboten haben wir die Gesetze, die Jesus auch für uns verbindlich erklärt. Wir schauen in die Bergpredigt, er verschärft sie so, ich komme nachher noch drauf hin auf die Anwendung. Ja, er verschärft sie. Also wenn man jetzt so fragt, ja, welche Gesetze sind für uns überhaupt noch gültig, dann gibt es die Gesetze für die Juden, Sabbatheiligung, ja, und so weiter. Da kann man natürlich sich einiges abschauen und manches ist auch im christlichen Bereich nachher übernommen. Und dann haben wir das Stiftshüttengesetz. Nun, da denke ich, ist klar, Stiftshütte existiert nicht mehr und das ist auch nicht unser Ding. Wir können uns freuen über die Stiftshütte, über all die Dinge, die dort existieren und die auch auf Jesus hin übertragen werden können, aber dieses Stiftshüttengesetz hat keine Auswirkungen und keine Bewandtnis mehr für uns. Also sehen wir, dass von diesen 3 Gesetzeskategorien das allgemeine Gesetz der 10 Gebote uns noch ganz deutlich aufs Tablett gelegt wird. Das jüdische Gesetz teilweise, je nachdem wie Jesus das auch behandelt, und die andere Sache der Stiftshütte nicht mehr. Wir sehen auch hier ein Stück weit in den 10 Geboten die Heiligkeit seines Ebenbildes. Ich bin der Herr, dein Gott. Das erste der 10 Gebote zeigt uns eigentlich die göttliche Person und seine Heiligkeit. Ich bin. Wo haben wir denn das noch im Neuen Testament. Ja, wir sehen schon. Ja, nicht, wenn man nur mit diesem einen Ich Bin anfängt. Natürlich, die gesamte johannäische Ich Bin-Worte, die dort von Jesus sind, Offenbarung von Johannes, Ich Bin der, das A und das O und so weiter. Also, ja, und wir merken in der fortschreitenden Offenbarung, in fortschreitenden Geschichte, auch Heilsgeschichte, wird dieses Ich Bin am Anfang bei Mose, Ich Bin der, Ich Bin, oh, was soll denn das, wenn ich denen das sage, Ich Bin der, Ich Bin, die verhalten mich ja für blöd, ja. Und hier wird es schon mal konkreter. Ich bin der, der am Sinai euch dort raus, und es wird immer konkreter bis zu Christus hin. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Das zweite Wort dieses göttlichen Namens ist die Heiligung. Das dritte, die Heiligung des göttlichen Tages. Ihr merkt, ich gehe jetzt mal so ein bisschen durch und versuche uns hier ein klein wenig eine Überschrift zu geben. Das vierte, die Heiligung des göttlichen Stellvertreters. Die Eltern sind Stellvertreter Gottes. Deswegen Vater und Mutter und nicht 15 Eltern und welche Couleur sie auch haben mögen, aber nicht welchen Geschlechtes sie sind. Vater und Mutter ist eindeutig definiert. Und wenn man es äußerlich nicht sieht, weiß man XX und XY und damit bleibt es. Und er kann sich noch so sehr umändern und umoperieren lassen. XX und XY bleibt Mann oder Frau. Punkt. Da können wir mal sagen, was wir wollen. Und eine Gesellschaft, die das über Bord schmeißt, gräbt ihr eigenes Grab. Es ist so. Das fünfte Gebot, das Leben des Nächsten. Das sechste, die Ehe. Das siebte, das Eigentum. Das achte, der gute Name. Und das neunte ist das innere Herz. Du sollst nicht gelüsten. Und da sehen wir, es ist nicht getan, damit ich sage, also der reiche Jüngling nicht, also habe ich alles gemacht. Oh, Jesus, also Mann, das war eine einfache Frage, nicht, die du mir da gestellt hast. Und Jesus sagt dann, nein, nein, aber nicht das Innere. Gib alles weg, was du hast. Also nicht, dass jetzt jemand hier rumrennt und sagt, also komm, jetzt hol deinen Geldbeutel her und so weiter. Ja, darum geht das gar nicht, sondern was ist in meinem Herzen? Ja, darum geht es. Hänge ich mit meinem Herzen am Geld? Ich kann auch an einem Hund hängen. Ich kann auch an einem Kochtopf hängen. Ja, ich kann sonst wo dran hängen. Das ist das Entscheidende. Bin ich frei für Jesus? Und da ist dieser Jüngling natürlich in der Bredouille gewesen. Sein Herz hing an einem Geldbeutel. Und er ging traurig weg. Und das Wunderbare ist dann, da steht, Jesus gewann ihn lieb. Schau. Er hat nicht gesagt, oh, ich ärgere mich über dich, ja, du Hutzemdel, schwabische Lager. Nein, sondern er gewann ihn lieb. Er hat gedacht, Herr, wenn er doch vielleicht seine gravierenden Fehler erkennen könnte. Das ganze Gesetz hängt eigentlich jetzt fassen wir es nochmal zusammen, woran? Liebe deinen Gott, liebe deinen Nächsten. Das ist die Zusammenfassung. Ja? Und ganz wichtig, der heilige Wille Gottes zunächst auf Israel, dann auf alle Menschen, das hatte ich schon gesagt. Und wir hören jetzt auch das Drohwort. Es ist ja nicht so, es ist ähnlich wie in Straßenverkehrsordnung, da heißt, du sollst hier 50 fahren. Und der Gesetzgeber macht gleich die Drohung hinten ran, wenn du nicht, dann zahle man. So ist das. Und genau so ist es auch hier, wenn man denkt, oh, der liebe Gott, ja. Nein, Gott sagt so, okay, das sind meine Maßgaben und ich bin von dir zu fürchten. Ich erwarte, dass du das einhältst, ob das passt oder nicht. Und trotzdem lässt diese ganze Anordnung immer noch die Barmherzigkeit im Hintergrund klingen. Er weiß, was für Gemächte wir sind, wie schwach wir sind. Sonst hätte er gar nicht den ganzen Opferkult eingerichtet. Sonst hätte er gar nicht Christus gesandt. Er würde sagen, das läuft nicht nach dem Schnürle, machen wir alle weg. Nein, er hat einen Reparaturbetrieb. Meinen Schülern habe ich immer gesagt, 2000 Seiten ist nur Reparaturbetrieb. Wie kommt der Mensch, der kaputte Mensch, wieder mit Gott klar? Da steht alles drin. Nicht? Also das ist das, was dieser heilige Wille. Und es ist wichtig, dass auch hier klar steht, Gott ist kein Hanswurst und kein ja, so ein Hampelmann, mit dem wir Hohones machen können. Und wenn wir das nicht wollen, er lässt uns da auch den Freiraum, dann haben wir aber die Konsequenzen zu tragen. Und das ist ewige Verdammnis. Am Ende, ja. Man hofft ja immer noch, dass das sich auch noch einmal gibt. Wir haben es hier mit einem vollkommenen, heiligen Gesetz zu tun. Da fehlt nichts in keinen Bereichen. Wir haben es mit einem unveränderlichen Gesetz zu tun. Und wir haben es mit einem allgemeinen Gesetz zu tun, das uns letztendlich ja, für alle Bereiche auch die Maßgaben gibt. Und es sind die elementarsten Gesetze. Wenn wir heute sehen, wie viele Gesetze, wie dick die Schwarten oft im Gesetzbuch sind, nee, man guckt nur mal rein, Steuergesetz, da ändert sich alles ja, komplett nach einigen Jahren. Nicht, dass also hier ein Steuerberater wieder nochmal auf die Schulbank muss, dass er überhaupt weiß, was da Sache ist. Oder wenn er ja Jahre raus gewesen ist, nicht, dann kann er nochmal von vorne anfangen. Da kommt permanent was dazu und man kann es gar nicht mehr richtig aushalten. Ja, aber hier haben wir ganz einfache, elementare Gesetze. Liebe Gott und liebe deinen Nächsten. Gott hat gesprochen und er möchte auch in aller Klarheit, dass dieser Wille kundgetan wird und auch befolgt wird. Und die Kenntnis dieses Gesetzes ist letztendlich nicht nur Vorrecht von Israel, das aber zuerst. Und jetzt merken wir, wie wichtig es auch ist, diese Gesetze weiterzusagen. Im Unterricht, ja, und was machen die teilweise heute im Konfirmationsunterricht nicht, dann malen sie irgendwelche Bildchen aus oder sonst irgendwas, anstatt dass sie hier das auch auswendig lernen, dass dieses Wort im Herzen drin sitzt. Das ist das Wichtige und eine Scheu bekommen, letztendlich hier gegen Gott auch zu sündigen. Und das ist ein solches Geschenk, dass wir die Gebote Gottes haben. Wir wüssten sonst nicht, ich hatte gestern auf der Tour jemanden gesagt, Atheistenbewegung 2000, die hatten ja einen riesen Bus rumfahren lassen. Ja, ja, es gibt mit 99% Wahrscheinlichkeit keinen Gott. Der Alex Müller, der diese Atheistenbewegung dort angeleiert hat, er sagt dann in einem Interview, wir brauchen keinen Gott, um uns Werte und Normen zu geben. Das können wir alle selber. Und man sieht, wo das hingeht. Ja, deswegen ist das Gebot nicht eine Last oder ein Joch, was irgendwo bei uns auf dem Hals rumhängt, sondern es ist der Weg zum Leben. Und das sagt Jesus natürlich auch, ja. Du hast die Gebote, ich habe es gerade deswegen auch vorhin gelesen, du hast Gebote gegeben, damit wir sie fleißig behalten. Psalm 119, auch wieder ein kleiner Ausschnitt daraus. Eine Offenbarung als Viertes seiner Majestät. Die Gesetze sind keine Lebensregeln, die sich irgendwie ja, so halt ergeben haben oder nachträglich von Mose eingebracht. Dieses mosaische Gesetz ist von Gott autorisiert. Kein geringerer als der Herrscher dieser Welt, der Schöpfer dieser Welt, ja, hat sie sich erdacht. Und keines dieser Gebote ist überflüssig oder unnütze. Und er hat sie jetzt hier in einer feierlichen Weise proklamiert, sprich dargelegt. Und er nennt sich diesen eifrigen Gott. Deswegen auch seine Majestät, die wir hier zu schätzen und zu achten haben. Und keiner, wir waren gerade schon dabei, verachtet Gottes Gebote ungestraft. Und jetzt ist es das Ungeheuerliche, man könnte ja sagen, ja, wie ist das mit den Heiden, die das nicht kennen? Da irgendwo hinten, irgendwo, was weiß ich wo, hinterste Busch, ja, haben noch nie was von diesem Wort Gottes, von diesem Gesetz Gottes gehört. Paulus hilft uns da. Er sagt in Römer 2, das Gesetz ist in ihren Herzen geschrieben. Deswegen sind sie schuldig. Nicht, weil sie was Falsches getan haben, sondern weil sie die Erkenntnis Gottes, Römer 1, sie hätten durch die Werke, die Gott geschaffen hat, die Existenz eines Gottes, 1 und 1 ist 2, erschließen können. Und weil sie das, diese Erkenntnis Gottes, die sie wohl gehabt haben, ihn nicht geehrt haben, deswegen sind sie auch alle schuldig. Dann könnt ihr jetzt immer sagen, nicht, oh ja, es gibt da noch einen, wer es nie gehört hat, gestorben ist, oh, der kriegt hinterher noch, nein, kriegt hinterher nichts. Er hat das Gesetz in seinem Herzen gehabt. Und so wie Israel mit dem Gesetz schuldig wird, wird der ungläubige Heide durch das Gesetz in seinem Herzen verurteilen. Das ist Römer 2. Und das zeigt uns, wie wichtig auch es ist, das Wort Gottes weiterzusagen. Es kann sich keiner vor Gott entschuldigen, ich habe das nicht gewusst. Ich habe die 10 Gebote in meinem Herzen verankert gehabt. Du sollst nicht töten. Da kann eine Gesellschaft lange noch rumeiern und sagen, ach, ist doch alles bloß ein Zellklumpen, tralala. Ja, die Spätschäden dieser Frauen, die abgetrieben haben, kommen manchmal erst Jahrzehnte später wirklich im Gewissen raus. Und da ist, deswegen zeigt es sich auch, dass es so wichtig ist, ja, dass wir Segen und Fluch hier von diesem Gesetz halten haben. Den Fluch wie den Segen. Und das macht einfach auch die Majestät Gottes aus, ja, dass wir hier merken, da ist nicht zu spaßen. Es hat Konsequenzen, wenn wir diesem Gott den Abschied geben und sagen, das brauchen wir nicht. Und wenn wir jetzt Jesus anschauen, man könnte ja sagen, naja, irgendwann ist das Gesetz überholt. Nein, Himmel und Erde werden vergehen. Aber mein Wort wird nicht vergehen. Und was sagt er selber? Zu sich und dem Gesetzeshalten? Matthäus 5. Ich bin nicht gekommen, das Gesetz aufzulösen, sondern erfüllen. Jetzt überleg dir mal das. Also, wenn wir es so einigermaßen hinkriegen, nach außen hin und weißer Weste, und dann schauen wir uns hinein, nicht, dann kriegen wir es grausen. Aber bei Jesus war das innerlich auch alles völlig klar, transparent, durchsichtig und rein. Das ist der Sinn der Predigt auf dem Berg. Da schreit doch in uns alles, wo ist uns Hilfe? Merken wir das? Wir kommen schnell zum fünften Punkt. Ihr seht, die Zeit ist auch schon weit fortgeschritten. Ja? Das Gesetz hat die Aufgabe, welche? Uns zu zeigen, dass wir verlorene Sünder sind. Jeder Jude wusste das. Deswegen sind sie nicht bei der guten Ehebrecherin da, nicht, und Steine werfen und so. Nicht einer nach dem anderen hat gewusst, also wer ohne Sünde, der darf bitte als Erster werfen. Nicht? Und was heißt es da? Oh, die Pharisäer, einer nach dem anderen, ging still, leise, nach hinten und auf Wiedersehen. Dass mich bloß keiner sieht. Ja, ich sage, Pharisäer, Schriftgelehrten, die sind zuerst, haben die erste Kurve genommen. Nicht? Die wussten ganz genau, wer ohne Sünde ist, keiner kann das. Und jetzt kommt Jesus und sagt, ja, ich habe das Gesetz erfüllt. Am Ende der Bergpredigt, sie fassen sich eine Entsetzen über dem, was Jesus gesagt hat. Weil sie genau gewusst haben, entweder ist das ein völlig übertriebener, jemand, den wir nach Bremen-Ost, da ist die Klapsmühle, liefern sollten, nach Winnenden, oder das stimmt. Und wenn das stimmt, dann haben wir hier denjenigen, der Himmel und Erde gemacht hat. Paulus sagt das dann noch einmal, Christus ist das Gesetz des Ende. Ja, wie ist das jetzt zu verstehen? Wir merken in der Offenbarung seiner Gnade, ja, müssen wir uns dann gar nichts mehr, wir laufen alle fröhlich, wie uns das so passt? Nein. Das Gesetzesende meint, der Heilsweg über das Gesetz ist jetzt zu Ende. Deswegen kann Paulus das sagen, das Gesetz ist hier durch Christus deswegen zu Ende, weil Christus es in seiner Fülle für mich gehalten hat. Deswegen ist das Gesetz als Weg des Heiles über die Stiftshütte, über das Halten der Gebote und so weiter erfüllt. Deswegen können und brauchen wir diesen Heilsweg über das Gesetz nicht einschlagen. Und dann hören wir immer wieder auf der Straße, ah ja, also ich kann mir nichts vorwerfen, ich bin doch ein guter Kerl. Also was denken Sie denn von mir? Ja, also. Und ich dann sage, oh, Sie haben es noch nicht richtig verstanden. Wir sind von Grund auf in alle Haarspitzen verloren und verdammt weil wir ohne Gott eigentlich leben wollen. Das ist die eigentliche Sünde. Wir wollen auch die Gebote nicht halten. Einschränken wollen wir uns gleich gar nicht. Und das alles hat Jesus in diesem einen Satz gesagt. Mein Wille ist es, den Willen des Vaters zu tun. Punkt aus. In Gethsemane, Vater, dein Wille geschehe. Dreimal. Nicht meiner. Und am Ende in deine Hände. Es ist vollbracht. Da war dieser ganze Heilswegs-Zirkus zu Ende. Ich sage es einfach mal so platt. Weil jeder, der auf diesem Wege gerecht werden will, eigentlich sich selber bespiegelt. Oh, was bin ich gut. Also da oben werde ich doch meine ganzen Scheine vorlegen können. Das muss doch was gelten. Nein, gar nichts gilt es. Sonst hätte Jesus nicht sterben brauchen. Das ist die Quintessenz. Der Heilsweg ist über das Gesetz jetzt beendet. Deswegen kann Paulus das sagen. Christus ist das Ende des Gesetzes. Und jetzt zeigt uns dieses Gesetz auf, du brauchst in allen Phasen deines Lebens einen Heiland. Und gell, wenn ich mit den Schülern das 10 Gebote oder auch das Glaubensbekenntnis, da haben wir ja immer diese ganzen Imperative auch drin, ja, durchgenommen haben, dann habe ich gesagt, Mensch, Leute, wenn jetzt nicht noch dort ein Berg wäre, wo da so ein Kreuz steht, oder drei und der mittlere, das ist das Entscheidende, dann würde ich sagen, Thomas, halt den Mund, du verschreckst die Leute bloß, hast keine Antwort, gehst raus, ganz leise, mach Tür zu, dass keiner hier in Panik gerät. Nein, erst wenn wir das so aufgezeigt haben, das Gesetz zeigt mir meine katastrophale Lage vor Gott, dann kann ich doch auf das zeigen, was Christus getan hat und was Gott selber getan hat, um uns aus diesem Dilemma herauszuholen. Aus diesem katastrophalen Zustand. Ich will doch vor Gott eigentlich gerecht werden. Und dann opfert man seine eigenen Kinder und was weiß ich für Stiere und. Man schmeißt alles hin. Und das reicht doch nicht. Und jetzt sagt Gott, nein, dort oben. Wir haben Frieden durch das Blut Jesu Christi, durch das Kreuz. Dort ist auch das Gesetz erfüllt. Deswegen, es braucht immer die Erfüllung des Gesetzes. Und Christus hat stellvertretend für uns das getan. Und deswegen kommt uns vom Sinai auch mit dem neutestamentlichen Blick Hilfe. Weil das Gesetz uns zeigt, Thomas, du kannst es nie und nimmer alleine. Wenn du dich an Jesus nicht hinkrallst und dein Wohnort Golgatha wird, dann hast du verspielt. Das ist die frohe Botschaft auch dessen. Der Zuchtmeister, so sagt Paulus in Galater 3, das Gesetz zieht uns zu Christus hin. Dort bekomme ich den Frieden mit Gott. Amen. Jetzt wollen wir einfach nur einen Moment Stille haben. Lieber Herr, danke, dass du uns das so deutlich heute gezeigt hast, was es mit Sinai auf sich hat. Und da können wir auch nur danken, wie dein Heilsweg durch all diese Jahrtausende hindurchgegangen ist. Und du hast immer vollkommen recht mit dem, was du tust und sagst. Und wir müssen uns tief beugen über manche dunklen Gedanken, die wir auch über das Gesetz und über all diese Dinge haben. Weil sie uns so lästerlich sind und lästig sind, weil wir uns selber verwirklichen wollen, Herr. Das ist unser großes Problem, unser großer defizitärer Schaden, den wir haben. Danke, dass du das Gesetz erfüllt hast. Danke, dass es einen gab, der dies für uns getan hat. Dort am Kreuz. Deswegen rufst du aus, es ist vollbracht. Und deswegen können wir Sinai und Golgatha zusammenfügen. Amen.